Willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir mit Katja Saalfrank darüber, was man tun kann, um als Familie gemeinsam die Hautprobleme eines Kindes bestmöglich zu meistern. Wir wissen alle, wie schwierig das sein kann, wenn es juckt, wenn es kratzt und am Ende die ganze Familie Kopf steht. Katja gibt uns viele tolle Tipps mit auf den Weg, um mit diesen schwierigen Situationen bestmöglich umzugehen. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle medizinische Betreuung wende dich bitte an deinen Arzt oder deine Ärzte. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Guten Morgen, liebe Herzis, und guten Morgen, Tati.
Hi Felix und hi liebe Herzis, schön mit euch zu sprechen.
Wir haben heute wieder wie immer eine ganz fantastische Folge für euch vorbereitet. Und zwar ist es wieder eine Interviewfolge zum Hintergrund. Wir haben ja in der Vergangenheit über wahnsinnig viele Hautgeschichten schon gesprochen. Ist ja mittlerweile schon die 99. Folge, kaum zu glauben. Und wir haben über Ausschläge gesprochen und über Herpes und über Pickel und Juckreiz und Neurodermitis und Schuppenflechte und was es alles noch so gibt und über Cortisoncremes und Tabletten und Spritzen und so weiter. Und heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, über was wir noch nie gesprochen haben.
Und was wir euch wirklich schuldig sind, Herzis, weil das ist wirklich was, was euch alle umtreibt und interessiert und wir euch da bislang einfach keine gute Antwort drauf geben konnten.
Voll, weil wir haben ja im Prinzip immer so drüber gesprochen, was der Körper sozusagen für Signale sendet und wie man damit umgeht, wie man mit Hauterkrankungen umgeht, wie man die behandelt, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber wir haben eigentlich nie so richtig drüber gesprochen, was so eine Hauterkrankung mit so einem Kind eigentlich macht und auch was es für soziale Auswirkungen hat, ja. Vielleicht kennen das auch viele von den Eltern, die heute zuhören, noch, als sie selbst in der Schule waren, da spielt ja auch die soziale Konstellation in der Klasse und der Kita eine wahnsinnig große Rolle. Da wird man vielleicht auch mal gehänselt, ja, wenn man eben nicht so cool ist wie die anderen. Und natürlich ist das ein Thema, was für Kinder mit Hauterkrankungen oder die Kinder, die mit Hauterkrankungen zu tun haben, ein riesengroßes Thema, weil die eben anders aussehen. Und ich erinnere mich selbst auch gut an meine eigene Schulzeit. Da ging es oft auch ganz schön harsch zu, wenn jemand nicht so war wie die Coolen oder wie der Mainstream, so die große Gruppe. Und über genau diese Themen wollen wir heute mal sprechen, und zwar mit Katja Saalfrank. Hi Katja, super schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich sehr. Dankeschön für die Einladung.
Katja, du bist ja eine totale Expertin hier und deswegen, glaube ich, bist du auch genau die Richtige, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ich sag mal kurz ein paar Sachen zu dir für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist Eltern- und Familienberaterin und wie wir hier in Berlin, richtig?
Richtig, genau. Ich sitze mit meiner Praxis nicht direkt am Kudamm, aber in der Seitenstraße vom Kudamm und im Hinterhaus. Das ist, die Eltern, die zu mir kommen, sagen immer, es ist eine kleine Oase.
Das hört sich richtig gut an. Und du machst das ganze Thema Kinder, Beziehung zwischen Eltern und Kindern ja wahnsinnig lange schon. Hast auch Kinder und Jugendliche lange gecoacht. Und neben sozusagen dem Beruflichen bist du ja selbst auch zu Hause Expertin, weil du hast ja 4 Söhne, habe ich gelesen.
Ja, so ist das. Wobei ich gleich ein bisschen präzisieren möchte. Also ich arbeite vor allen Dingen tatsächlich mit Eltern. Okay. Und weniger mit den Kindern, mit Jugendlichen dann schon auch. Also so alles, was dann so Schulalter ist und aufwärts geht, je nachdem, im Bedarfsfall sozusagen. Und das hat damit zu tun, dass ja ich eine bindungs- und beziehungsorientierte Beratung anbiete, was bedeutet, dass ich mich darauf fokussiere, zu wem die Kinder eigentlich eine Bindung haben. Und viele Themen, die Kinder mitbringen, wenn sie in ihrem Verhalten Signale zeigen, deuten eben darauf hin, dass es für die Beziehung oder ein Signal für die Beziehung ist, die sie erleben. Ja, und die Eltern sind ja die Verantwortlichen für ihre Kinder. Und das heißt, ich mache sozusagen eher so ein Führungscoaching, ein Führungsverantwortlichen Beratungssetting. Also die Eltern, die mit ihren Kindern Themen haben, die kommen zu mir und da gucken wir dann, braucht es jetzt irgendwie einen Wissensinhalt, braucht es meistens ist es eben auch ein Gemisch zu wissen, wie entwickelt sich gerade mein Kind, was bedeutet das Autonomiephase, was passiert da im Gehirn, was passiert in der Pubertät mit der Bindung, wie verändert die sich, und wenn man diese Dinge weiß, dann kann man sich nochmal ganz anders drauf einstellen. Und dann ist es ja noch so, dass jede Konstellation anders ist. Das ist das Spannende an meiner Arbeit. Und ich sage immer, es ist so ein bisschen wie emotionales Profiling. Also so zu gucken, an welchen Schräubchen könnten wir drehen. Und es ist nie nur eine Sache, die zu irgendwas führt, sondern es ist immer komplex und eine ganze Dimension, ein ganzer Kosmos, den man sich da angucken kann.
Mega, Katja. Du bist dann wie so ein bisschen die Elternflüsterin, habe ich mir jetzt gerade gedacht, als du gesprochen hast. Und ich selber als Mama wird mir ganz oft gerade eben in diesen Fragen der Beziehung, der Erziehung, aber auch so ein bisschen die psychologischen Dynamik in der Familie wünschen, dass mir jemand ins Ohr flüstern würde, wie es eigentlich konkret geht.
Ja.
Und deswegen sind wir wirklich mega froh, dass du uns jetzt konkret unterstützt und auch Tipps gibst, unseren Herzis, unseren Eltern, wie sie am besten mit dem Hautproblem ihres Kindes umgehen und ihr Kind wirklich stärken und unterstützen können im Alltag.
Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen, sage ich immer, auch in meinen Beratungen. Und noch ein Satz zu meiner eigenen Mutterschaft. Also ich glaube einfach, dass Elternschaft was ganz Wunderbares ist. Es ist natürlich irgendwie Überforderung mit Ansage. Und diese Überforderung, wenn wir schon die Erwartung haben, dass wir nicht überfordert sein dürfen, dann machen wir uns schon von vornherein irgendwie Druck. Und ich kenne das aus meiner eigenen Mutterschaft. Meine Kinder sind jetzt schon groß, also nicht groß im Sinne von auch, aber sie sind vor allen Dingen erwachsen. Und als ich angefangen habe zu beraten und mich so auf Beziehungen fokussiert habe, auf die Qualität der Beziehung, was bedeutet das, wie können Kinder wirklich, ich sage jetzt mal so, maximal psychisch und physisch mit dem, was wir zur Verfügung haben und zur Verfügung stellen können, aufwachsen. Da gab das noch so, ja, diese alten Erziehungskonzepte, wo es eben viel mit Strafen und mit Konsequenzen, und das gibt es heute ja auch noch, auch in Schule und Kita. Aber dieses, ich erlebe das so, dass Eltern, ich weiß nicht, wie ihr aufgestellt seid, aber dass Eltern doch ein großes Interesse auch an der eigenen Entwicklung haben und dann schon auch in so einen Entwicklungsraum gehen, und insofern ja, flüstern wir vielleicht gar nicht oder ich auch nicht so, weil es ja auch nicht so den Weg gibt. Es gibt ja nicht das richtig und das falsch, sondern es gibt nur Umwege. Und Umwege erhöhen die Ortskenntnis so. Und dann gehen wir halt wieder ein Stück zurück oder wir gehen einfach weiter und kommen wieder auf den Weg, wo wir dann das Gefühl haben, jetzt fühlt es sich stimmiger an.
Voll, das macht auf jeden Fall total Sinn. Auch jetzt schon hat vieles von dem, was du gesagt hast, da habe ich mich auch total wiedergefunden. Auch Überforderung mit Ansage ist auch so ein Ding. Weil man irgendwie immer die Wunschvorstellung davon hat, dass mit dem Kind, mit der eigenen Familie alles irgendwie perfekt laufen soll. Und man dann irgendwie spätestens nach den ersten paar Wochen merkt, das geht nicht. Und das ist eigentlich, da ist so viel außerhalb der eigenen Kontrolle. Und mit dieser Situation muss man sich dann so ein bisschen anfreunden. Finde ich total spannend. Sollen wir vielleicht zum Start sozusagen uns einfach mal ein Kind vorstellen gemeinsam, um das es dann heute gehen soll, weil vielleicht macht es ein bisschen einfacher für uns und vielleicht unsere Herzis, die heute zuhören, sich vorzustellen, sozusagen, worüber wir genau sprechen wollen. Ich habe mir gedacht, vielleicht der kleine Nils, der Nils, der ist 8 Jahre alt und wächst in einer mitteldeutschen Kleinstadt auf und ist eigentlich ganz happy, spielt super gern mit seinen Freunden auf dem Fußballplatz. Und hat im Prinzip, ist ein ganz glückliches Kind, hat nur ein Problem, und zwar hat er eine ganz schlimme Neurodermitis. Und so richtig wird die auch nicht besser. Also Neurodermitis kennen ja die meisten von euch. Das sind, wenn man diese geröteten, entzündeten, schuppenden Stellen am Körper hat. Ja, die können am Hals sein oder in den Armen oder in den Beinen. Und die jucken wahnsinnig schlimm, was dazu führt, dass man nicht richtig schlafen kann und ein bisschen mehr gestresst ist und reizbarer. Und natürlich auch, dass man anders aussieht als die Klassenkameraden. Und das ist so eine Sache, die den Nils wahnsinnig umtreibt und die dem für den wahnsinnig unangenehm ist.
Ja, und nicht nur das, also das Andersaussehen ist das eine, aber er muss ja auch ständig mit irgendwie seinen Cremes rumrennen und da nochmal nachcremen. Und wenn er zum Übernachten geht oder nach dem Sport, muss auch gleich wieder gecremt werden. Also es gibt irgendwie ganz wenig Situationen im Alltag, wo Nils nicht auch mit seiner Erkrankung irgendwie konfrontiert ist, weil die schon einfach einen großen Teil auch seines täglichen Lebens ausmacht.
Mhm. Und also wenn wir uns jetzt schon hier den kleinen Nils ausgedacht haben, hatte der Nils denn von Anfang an Themen mit der Haut gehabt, mit Neurodermitis, oder ist das etwas, was später aufgetreten ist?
Ja, das hat sich so im ersten Lebensjahr entwickelt. Also am Anfang, so vielleicht mit so 3, 4 Monaten, als er auf die Welt kam, war das nur so ein bisschen trockene Haut. Und man dachte, man kriegt das irgendwie ganz gut mit Pflegecremes irgendwie hin. Und die Eltern von Nils haben sich da auch wahnsinnig viel Mühe gegeben. Aber es wurde tendenziell schlimmer und er hat jetzt verschiedene, auch medizinische Cremes, ist auch in regelmäßiger Hautarztbehandlung. Und so versucht man eben mit Cremes vor allem die sichtbare Entzündung, aber auch den Juckreiz zu unterdrücken. Aber es nervt ihn natürlich auch, sodass er vielleicht auch manche Tage hat, wo er gar nicht eingecremt werden will. Und dann merkt er eben gleich, dass die Haut wieder schlimmer wird. Dann kratzt er mehr. Durch das Kratzen wird die Haut wieder schlimmer. Also es ist so ein bisschen auch ein Teufelskreislauf, aus dem man nicht rauskommt.
Ja, und also ich könnte jetzt fragen, so, was ist denn eure Frage? Aber mir geht schon ganz viel durch den Kopf. Und Neurodermitis ist ja zumindest in meiner Wahrnehmung etwas, was gar nicht so selten vorkommt. Und auch die Genese irgendwie ist ja so eine typische, ne, die du jetzt gerade auch erzählt hast, dass sich das so entwickelt, dass es im Grunde nicht von heute auf morgen da ist, sondern dass es sich entwickelt und dass es auch Wellenbewegungen hat. Also dass es mal schwierig, also mal mehr zu sehen ist, mal mehr auch belastend dann dadurch ist und mal weniger. Und dass es auch gar nicht so unwesentlich ist, wo die Stellen sind.
Genau, so ist es. Also du hast es im Prinzip genau so wie eine Hautärztin beschrieben. Ja, das hat alles genau gepasst.
Kenne ich mich aus.
das kommt in Wellen, kommt und geht, ist aber eigentlich ständig ein Problem, weil dieses viele Creme sozusagen muss man auch dann machen, wenn man gerade keine Neurodermitis-Schübe hat. Ich glaube, die erste Frage an dich wäre für mich, wenn man eben ein Kind ist, was anders ist als andere. Das ist, glaube ich, ganz schwer vorzustellen für andere, die eben nicht von irgendwas, von keiner chronischen Erkrankung betroffen sind. Könntest du uns vielleicht mal erklären, für so einen Achtjährigen, was macht es mit einem Achtjährigen? Wie sozusagen ist, wie beeinflusst es das Empfinden? Wie kann ich vielleicht auch als Außenstehender mich besser in den hineinfühlen?
Also ich überlege gerade, wo ich anfange, weil ich finde erstmal dieses Phänomen so wichtig, ja. Also wir reden ja von Haut. Haut, ich weiß, das ist euer täglich Brot, aber für mich ist das jetzt erstmal neu. Ich gucke da jetzt erstmal so neu drauf und ich finde, Haut ist einfach ja das größte Organ, was wir haben. Das ist etwas, was uns schützt und auch eine Grenze darstellt zwischen innen und außen. Haut ist empfindsam, empfindlich, also wir spüren auf der Haut den Wind, wir spüren Wärme, wir spüren Kälte und es ist ja auch so dieses Sprichwort, das finde ich auch ganz sinnbildlich nochmal, ne? Fühle ich mich wohl in meiner Haut. So, und da erstmal, und auch wenn ich mir jetzt so eine Babyhaut vorstelle, ne, die auf einmal mit Neurodermitis, ich finde, wenn man da so vorsichtig drüber streicht, ja, das ist ja etwas, wenn sich das entwickelt, dann wissen die Eltern noch oft noch nicht so, was ist das denn überhaupt? Und dann streicht man da so vorsichtig drüber. Dann hat man diese ganz weiche, verletzliche Haut des Babys und dann sozusagen diese Schuppen, diese Verwirrung auf der Haut, was sich da dann bildet, ne? Also es ist ja irgendwie so ein bisschen was wie eine Verletzung auf der Haut, ja, und die wir sozusagen immer wieder auch sorgsam uns angucken dürfen und versorgen dürfen. So, das vielleicht mal so einfach, dass wir so uns ein bisschen annähern. Und dann ist tatsächlich für mich immer wieder auch, da könnt ihr mir vielleicht nochmal helfen, weil ich kenne Neurodermitis so, dass es oft an Stellen ist, wo vielleicht dann auch, ja, wo Haut auf Haut ist, also unter den Armen oder in den Achseln, in der Kniekehle oder eben auch an Stellen, wo die Haut ein bisschen dünner ist, so an Schienbeinen oder so. Und das ist so, ja, und das ist eben auch, und es ist eben oft nicht so, in meiner Erfahrung nicht so großflächig, kann es natürlich auch sein, aber es sind oft eben so Stellen, die man versorgen muss, ja, wie so Wunden im Grunde. Ist das so oder wie würdet ihr es beschreiben nochmal, dass ich mir es besser vorstellen kann?
Es ist genauso, wie du sagst, Katja. Es ist so ein bisschen abhängig vom Alter, ja, aber so diese typische, sag ich mal, wo du so einzelne Stellen hast, wo die Haut wund ist, wie du sagst. Das sieht man häufig, gerade so im Alter auch von Nils im Schulalter, dass zum Beispiel die Ellenbeugen betroffen sind, der Hals. Mhm. Häufig, wie du auch sagst, so, wie soll ich sagen, im Alltag viel benutzte Körperstellen, Gesicht, Hände, Kniekehlen, alles, was so ein bisschen in Bewegung ist, wo auch zum Teil Haut auf Haut liegt, das sind die typischen Stellen, ja.
Ja. Und dann macht es natürlich einen totalen Unterschied, was tut das Kind und wo sind diese Stellen. Also jetzt, wenn Nils das im Gesicht hat, ist das eine ganz andere Nummer, ne? Weil mein Gesicht ist sozusagen das, was wirkt, wo gehen wir in Kontakt, da haben wir Mimik, da haben wir eine Menge an nonverbaler Kommunikation. Und wenn wir miteinander sprechen, jetzt hier online ist das natürlich ein bisschen anders, aber wenn wir jetzt im echten Raum wären, würden wir sozusagen uns in die Augen auch konkret schauen können. Jetzt gucken wir so ein bisschen in die Kamera, aber jeder imaginiert so, dass wir uns in die Augen gucken. Und wir bleiben oft so hängen in der Kommunikation und im Blickkontakt, eben nicht nur an den Augen, sondern an dem Gesamtbild, was uns da im Gesicht signalisiert wird. Und dann kann das eben zu Irritationen führen und eben auch ja zu etwas, dass Kinder da erleben, dass Menschen eben irritiert sind im Kontakt. Ja, so das ist so das eine, da gucken wir ja auch nochmal hin gleich. Und das andere ist ja, wenn Nils zum Beispiel jetzt Fußball spielt und dann Schienbeinschoner anhat oder das am Fußrücken hat oder so und dann eben schwitzt und da eben mit dem Schienbeinschoner sozusagen diese Stelle, die sowieso schon entzündlich ist, empfindlich ist, juckt und so weiter, dann sind das eben auch Dinge, die einen im Alltag einfach einschränken können, wo man dann sagt, es ist eben nicht so einfach, dann Fußball zu spielen und da die Schienbeinschoner anzuziehen, sondern da muss man eben gucken, geht das überhaupt? Und wie wirkt sich das dann auf die Gruppe aus? Ja? Und wie wirkt sich das auf die Unbefangenheit aus? Und es ist einfach so was wie eine Einschränkung. Und so ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich, wie diese Stellen gelagert sind, wie die Erkrankung gelagert ist, wo die Erkrankung ist. Und dann kann man wieder gucken, wie kann ich sozusagen als Elternteil einen Raum für das Kind eröffnen, wo das Kind mit dieser Beeinträchtigung und mit dieser Herausforderung umgehen kann. Erstmal nur selbst damit umgehen kann, weil das ist nicht so einfach zu verstehen, aber es ist ganz wichtig, es ist nicht unsere Erkrankung, sondern es ist die Erkrankung oder die Herausforderung des Kindes. Und unter Umständen bei Neurodermitis ist es ja auch manchmal so, dass es sich tatsächlich verwächst, ja, oder dass man irgendwie einen guten Umgang damit findet. Das ist nicht bei allen chronischen Erkrankungen so. Und bei Erkrankungen, die einfach das ganze Leben lang einen begleiten, ist es ja wichtig, dass derjenige, der die Erkrankung hat, auch einen Umgang damit findet und das irgendwie integrieren kann in das Selbst, ohne dass das Selbst beschädigt wird, ohne dass man sich defizitär fühlt. Und einfach sozusagen, ja, wie eine Hand, die ich habe, wie ein Pickel auf der Nase, der einfach da ist oder sowas. Also es gibt ja ganz viele, die Menschen sind individuell und wir haben überall irgendetwas, was uns eben auch ausmacht. Und jetzt kann man sagen, es ist gut oder schlecht. Und das bringt uns aber nicht weiter, sondern eher zu gucken, wie kann ich das integrieren? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich für mich sorgen auf allen Ebenen, körperlich, seelisch, geistig?
Da hätte ich gleich mal eine Frage zu, und zwar, wenn es beim Thema Sorgen, wie du gesagt hast, körperlich, seelisch, geistig und auch bei der Beziehung zu den Eltern, ist es nicht oft so, dass wenn ein Kind von mehreren Kindern eben so eine chronische Hauterkrankung oder eine chronische Erkrankung insgesamt hat, dann ist natürlich der ganze Fokus der Eltern irgendwie auf diesem einen Kind, oder? Und es ist auf der einen Seite was total Schönes, weil natürlich das Kind sich auch so ein bisschen abgeholt fühlt und natürlich auch die Fürsorge bekommt, die das Kind braucht, um mit dieser Situation zurechtzukommen. Auf der anderen Seite hat es aber auch eine negative Kehrseite, würde ich sagen, weil zum einen das Kind ständig sozusagen unterm Brennglas ist und auf der anderen Seite die anderen Geschwisterkinder vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommen und daraufhin kann es dann vielleicht zu Neid oder Missgunst und solchen Sachen kommen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das irgendwie sozusagen als Eltern eben mit dem einen kranken Kind so umgeht, dass sich die anderen Kinder nicht benachteiligt fühlen?
Ja, also auch da, ich will es nur sagen, ist es immer abhängig davon, wie intensiv diese Erkrankung ist. Also Neurodermitis kann ja in sehr starken Ausprägungen stattfinden, sodass es wirklich die ganze Familie beeinträchtigen kann. Also ich habe da Situationen tatsächlich, ich habe vorhin gesagt, kenne mich mit Hauterkrankung gar nicht aus und bin so ein bisschen überrascht, wie viel ich jetzt zumindest über Neurodermitis weiß, wenn ich drüber nachdenke. Entschuldigt. Aber da habe ich wirklich erlebt, dass es sozusagen stellenweise ist, in Schüben kommt. Und dann habe ich aber auch Situationen erlebt, das war jetzt zum Glück nicht in meiner Mutterschaft, aber eben Menschen, ja, die ich beraten habe oder auch in meinem Umfeld, wo man tatsächlich ganze Körperteile wie ständig eincremen und dafür sorgen musste und wo es, ja, wo einfach das Abendritual unheimlich lange dauert, weil in dieses Abendritual eben auch dann das Cremen und das auch verbinden dann teilweise eben mit einbezogen werden musste, ja. Und ich finde wichtig, dass es eine angemessene Zuwendung gibt. Und ich glaube, dass zu den Geschwisterkonstellationen, das ist zumindest meine Erfahrung, immer ein gewisser Geschwisterkonflikt dazugehört. Also wenn ein Geschwisterkind in eine bestehende Familie kommt, gibt es immer sozusagen entwicklungspsychologisch ja die Frage hat, wo geht meine Ressource hin als älteres Kind? Ja, also ich hatte vorher eine exklusive Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Mutter, zu meinem Vater und auf einmal kommt ein weiteres Wesen rein. Ich habe als Kind noch nicht die Möglichkeit zu antizipieren, zu assoziieren und zu abstrahieren. Das sind wichtige kognitive Fähigkeiten, um das Leben zu planen und auch um sich sicher zu machen. Ja, um Bilder im Kopf hin und her zu schieben, das können Kinder noch nicht. Das heißt, für die müssen wir uns vorstellen, es ist ja auch so, kommt erstmal ein Baby auf die Welt, was gar nichts kann. Also das liegt einfach auf dem Arm. Und dann irgendwann dreht sich das, fängt an zu robben, macht mir meine Sachen kaputt und drängt sich so in meinen Raum rein. Und insofern sind das sowieso schon Dynamiken, die Eltern berücksichtigen können. Dass sie eben wissen, einen Raum zu schaffen, wo sie Ressourcen, also ich meine damit Verbindung oder auch Räume für Autonomie individuell zur Verfügung stellen und trotzdem was Ausgewogenes haben. Und natürlich habt ihr recht, es könnte eben mit so einer Erkrankung eine Zuwendung intensiver wahrgenommen werden oder auch intensiver notwendig sein, als vielleicht in einem Familiensystem, wo wir jetzt nur ausschließlich über Verbindung und über Räume von Autonomie und Sicherheit sprechen und trotzdem ist das immer Alltag von Eltern, zu gucken, was braucht jetzt das eine Kind, was braucht das andere und eben auch zu schauen, dass da diese starken Gefühle der Kinder, dieses Gefühl, bin ich wichtig, bin ich wertvoll, bin ich gesehen mit meinen Anliegen, bin ich gehört, bin ich verstanden. Ja, das ist eigentlich der Referenzpunkt, um ein gutes Gleichgewicht zu schaffen. Und da haben alle Kinder andere Themen. Der eine spielt Fußball und für den ist es super wichtig, dass die Eltern, dass die Mama an der Seite steht oder an der Tribüne ist, dass er hingefahren wird, das ist schon sozusagen, zahlt dann auf dieses Konto ein. Ja, und bei dem anderen Kind, das weiß ich nicht, das tanzt vielleicht oder dem ist es halt wichtig, dass zu Hause ganz viel vorgelesen wird. Ja, und dann kommt vielleicht da ein Ärger hoch, dann auch das, Kinder entwickeln sich ja jetzt sowieso schon, nicht nur die Erkrankung, über die wir sprechen, sondern auch die Kinder entwickeln sich ja in Entwicklungswellen und in Entwicklungsstufen und haben auch Krisen. Und das eben alles im Auge behalten zu dürfen und dann immer auch dynamisch drauf zu reagieren, das ist erstmal die Grundlage. Und jetzt kommt dieses Thema mit dazu. Und dann kann man gucken, wie können wir das integrieren, ohne dass wir das Kind in einen Sonderstatus heben, in einen, ich sage jetzt mal, negativen Sonderstatus. Also du hast eine Erkrankung, das ist ganz schlimm. Ja, also damit verstärken wir ja auch etwas, was die Kinder, ich traue mich das jetzt mal so zu sagen, oft selbst gar nicht so wahrnehmen, weil die Kinder wachsen ja mit ihrer Haut auf. Ja, und die kennen das. Okay, meine Haut juckt manchmal. Ich will es nicht bagatellisieren. Ich weiß das schon, dass das für auch dann Phasen gibt, wo die Kinder sich dann ärgern, wo sie dann auch dolle kratzen, wo sie sich auch selbst verletzen, wo sie auch eine Beeinträchtigung auch wahrnehmen. Und gleichzeitig geht es ja trotzdem darum, es ja nicht größer zu machen, als es ist und nicht kleiner. Und damit dann in dieser Form zu versuchen, umzugehen. Und wenn ich jetzt 2 Stunden, ich überspitze mal, cremen muss und irgendwie das Kind versorgen muss am Abend noch, ja, dann ist es ja für mich auch eine Belastung. Das also nicht nur, aber auch, ja, ich kann das sehr schön machen, aber 2 Stunden, also andere machen 2 Stunden Einschlafbegleitung, andere haben noch 2 Stunden vorher und müssen cremen und so weiter. Und dann muss ich eben gucken, wie kann ich das ein bisschen ausgleichen? Und also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wie kann ich eigentlich das Kind sehen, ohne dass es sozusagen auf diese Erkrankung reduziert wird? Es ist etwas, was gehört dazu, aber es macht das Kind nicht aus.
Und gleichzeitig eben, das fand ich super gut, was du gesagt hast, dass man eben gleichzeitig, oder dass es vielleicht unterm Strich nicht darum geht, dass die Zeit, die die Eltern haben, 50% auf alle Kinder verteilt werden, sondern dass es darum geht, die Bedürfnisse jedes Kindes sozusagen wahrzunehmen und das Bestmögliche zu tun, um sozusagen die Bedürfnisse zu befriedigen, dem nachzukommen. Dass eben das eine Kind muss eingecremt werden, beim anderen Kind ist es halt eben, da muss gar nicht so viel Zeit aufgewendet werden, aber man muss eben, wie du gesagt hast, beim Fußballspiel dabei sein und dann eben von der Tribüne aus anfeuern.
Genau, und man muss auch immer, das will ich gerne noch ergänzen, weil das ist ja auch kein sachlicher Aspekt, Bedürfnisse zu erfüllen oder zu beantworten, sondern das ist ja auch etwas, was schwingt. Also wenn ich das Gefühl habe, ich tue etwas für mein Kind, ich gebe ihm Sicherheit, ich bin in Verbindung, dann ist immer die Frage, wie tue ich das und kommt es auch an bei dem Kind? Also das ist eine ganz wichtige Frage, weil die Eltern, wenn ich mit den Eltern arbeite und ich manchmal dann so an Stellen komme, wo ich dann frage, woran merkt ihr Kind im Alltag, dass es wichtig ist für sie und dass es wertvoll ist? Und dann sagen die Eltern, ja, aber das sage ich dauernd. Ich sage dauernd, ich habe dich lieb und ich nehme es dauernd in den Arm und so. Und nicht, dass die Kinder das nicht merken, dass da sozusagen Körperkontakt ist und dass da eine Zuwendung ist. Und trotzdem ist die Frage, kommt das wirklich an? Ist das besonders? Und an welchen Stellen passiert das? Ist das eher eine Routine, dass ich noch hinterherrufe, hab dich lieb, so wie ich sage tschüss? Oder gibt es wirklich Momente, wo wir uns in die Augen gucken und wo ich sage, hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wie hast du geschlafen? Ah, das hast du erlebt heute. Oh nein, das muss sich schwer anfühlen. Ja, oder das muss schön gewesen sein. Erzähl mal. Also das ist immer die Frage, wie gehe ich in Kontakt? Ja, und also ja, das finde ich wichtig. Und wenn wir Kinder haben, die viel versorgt werden müssen, im Sinne von körperlich versorgt werden müssen, dann haben wir oft das Gefühl, wir tun schon ganz viel. Und die Kinder sind ja auch passiv, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Also eigentlich geht es ja auch darum, es mit den Kindern gemeinsam zu machen und nicht über die Köpfe und die Haut der Kinder hinweg, sondern sie wirklich auch mit einzubeziehen und da dann auch immer nochmal wieder zu fragen, wie geht's dir und tun wir auch andere Dinge zusammen? Also wenn ich viel Zeit aufwenden muss, um einzucremen und so, dann denke ich oft so, ja, das ist dann halt unser Kontakt, aber gehen wir auch Eis essen, gehen wir auf den Spielplatz, reden wir auch über andere Dinge.
Kann ich mir vorstellen, dass es in der Praxis ein super relevanter Punkt ist, ja.
Eben genau diese Frage auch stellen zu können seinem eigenen Kind. Sag mal, wie geht's dir eigentlich mit deiner Haut? Da würde mich mal interessieren, was du da empfiehlst oder welchen Tipp du hast, weil jetzt zum Beispiel konkret auf die Situation mit Nils gemünzt, sagen wir, er ist schwer betroffen von der Neurodermitis und es sorgt bei ihm wirklich dafür, dass er sich schämt, dass er sich auch zurückzieht, dass er eben nicht so kommunikativ ist, vielleicht auch so ein bisschen ja niedergeschlagen ist in seiner Gesamtstimmungslage. Was kann ich als Eltern tun? Wie frage ich danach, wie es dir geht?
Also ich denke, es braucht eine wirkliche Offenheit. Also die Frage an sich klingt so einfach, aber es sind eben nicht nur Worte. Ja, weil wir als Eltern ja auch unsere eigenen, dadurch, dass wir schon antizipieren und assoziieren und abstrahieren können, sind wir eben auch schnell in einer Sorge, in einer Angst. Und wenn wir investigativ fragen, wie geht's dir? In Klammern, gibt's irgendetwas, was ich wissen müsste? Gibt's irgendwas, was ich tun muss? Ja, dann ist das schon sozusagen etwas, was eher auch schließt, als es öffnet. Das heißt, es braucht irgendwie eine Form von Unbefangenheit und einem echten Interesse, einer Offenheit. Und es braucht irgendwie auch Raum dafür. Ja, und es braucht auch nicht die ständige Frage, sondern vielleicht eine Zeit, einen Ort, wo man das miteinander abstimmt. Also ich hab gerade so ganz viele Gedanken, also weil es so unterschiedlich ist, wie Eltern auch aufgestellt sind in der Atmosphäre zu ihren Kindern, in der Beziehungsqualität. Und ich finde, man kann auch durchaus mal selbstkritisch sein. Also ich stelle mir jetzt mich gerade als Mutter von Nils vor und ich bin in einer hohen Erregung und denke so, Mist, es ist jetzt wieder ein doller Schub. Und Gott sei Dank ist es jetzt gerade kalt draußen und wir müssen nicht so viel draußen spielen, sondern wir spielen noch in der Halle und da ist es vielleicht dann anders. Da brauche ich vielleicht keine Knieschoner, Also es ist alles so ein bisschen entspannter, aber ich mache mir Sorgen. Jetzt habe ich diesen Impuls, meine Sorge ständig zu regulieren, indem ich sage, ist alles okay. Wie geht's dir? Was macht denn deine Wunde oder wie sieht's denn aus so? Und merke es vielleicht selbst nicht. Also ich finde, wir Eltern dürfen uns auch reflektieren, wie komme ich an? Ja, was sind meine Regulationsstrategien? Und dann komme ich dazu, okay, ich frage das dauernd. Und dann kann ich es aber ansprechen. Dann könnte ich sagen, Nils, ich merke, dass mir das sehr ständig im Kopf ist irgendwie und ich merke, dass es dir nicht gut geht. Und ich will dich, wie geht's denn dir damit, dass ich dich dauernd frage? Könnte man ja auch mal fragen.
Das finde ich einen super schönen Punkt. Es ist ja oft so, dass man sowas im Kopf hat und sich nicht traut, es auszusprechen oder sich schämt, es auszusprechen. Wie eben, und ich finde, wie du gerade gesagt hast, einfach zu sagen, hey, mir geht es den ganzen Tag im Kopf rum, was ja für, glaube ich, ganz viele Eltern 100% gelebte Realität ist. Aber man sagt es nicht, oder? Sondern denkt man es irgendwie, man ist sozusagen, das ist was, was man mit sich selbst ausmachen muss. Aber oft ist es für die, auch die zuhören, eine totale Erleichterung, weil man dann auch das Verhalten des anderen besser einsortieren kann. Weil man weiß, okay, meine Mutter, die liebt mich, die denkt an nichts anderes als an mich den ganzen Tag. Und deswegen stellt sie mir diese nervigen Fragen so. Und dann nehme ich das vielleicht nicht mehr so als nervige Frage wahr, sondern eher als mütterliche Fürsorge, als Akt der Liebe, was ja viel positiver ist, als wenn man ständig so, wie geht's dir? So, mir geht's gut, lass mich doch nur in Ruhe. So.
Ja, also ich sag mal so jetzt, wir, die wir hier sitzen, haben ja auch Eltern. Und die fragen uns ja auch, wie geht's dir? Und die haben manchmal auch Sorgen. Und dann fragen die ständig und rufen ständig an. Und mir persönlich hilft jetzt das Wissen, dass das eine Fürsorge ist und dass da Ängste bei meinen Eltern sind, nicht so sehr. Das nervt mich trotzdem. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Also, aber du hast recht, das, was ich damit sagen will, und das ist, glaube ich, der Punkt, den du meinst, ist, dass man damit transparenter umgeht. Dass man etwas, was sowieso da ist, nämlich eine Sorge, irgendwie mal ausspricht. Nur die Folge davon, dass es dann so bleibt. Also ich frage Nils, wie geht's dir damit, dass ich dauernd frage, nicht damit ich weiterfragen kann, sondern damit ich eine Information bekomme, kriegt er meine Sorge mit. Weil das will ich natürlich nicht. Der hat ja genug Sorgen. Der hat ja seine, der steckt ja in der Haut, nicht ich. Ja, so. Also das heißt, ich will ihn ja nicht zusätzlich noch belasten, als Kind sowieso nicht. Ja, da habe ich ja meine eigenen Sorgen. Und da wäre ich dann an so einem Punkt, also wir würden ins Gespräch kommen und Nils würde sagen, nein, Mama, das ist schon okay, ich weiß, dass du an mich denkst oder ich kann dir das dann sagen und ich weiß es halt nur oft auch selbst nicht. So, dann kann ich auch nochmal überlegen, muss ich jetzt so oft fragen, so. Oder er könnte auch sagen, es nervt mich total. Und dann würde ich sagen, sag mal, könntest du dir vielleicht vorstellen, dass wir ein Zeichen ausmachen? Also wenn ich dann merke, irgendwie dir geht's nicht gut oder so, können wir dann Daumen hoch, Daumen runter oder Daumen in die Mitte irgendwie. So zum Beispiel, wenn du auf dem Spielfeld bist und ich nicht genau weiß, was ist jetzt gerade mit den Knieschützern, mit den Schienbeinschützern los? Sollen wir die ausziehen oder nicht? Und ich krieg von dir einen Daumen hoch, dann stehe ich nicht am Spielfeldrand und bin irgendwie in hoher Erregung. Ja, also irgendwie einen Umgang damit zu finden. Ja, und nochmal, es geht darum, es nicht größer zu machen, als es ist und auch nicht kleiner, sondern irgendwie einen Umgang zu finden, der integriert ist. Ja, und oh, ich rede so viel, aber mir fällt noch so viel ein. Also, weil Tati, du hast nochmal gefragt so oder gesagt, dass Nils so insgesamt zurückgenommen ist und gerade so ein bisschen trauriger ist und ich das so merke. Und da könnte man eben auch erstmal mit ihm sprechen und das mitteilen. Ich nehme wahr, dass das gerade so ist. Ist das nur meine Wahrnehmung oder so? Und dann komme ich mit meinem Kind, wenn es gut läuft, ins Gespräch. Und dann höre ich, was ist denn gerade die Belastung? Nervt ihn das gerade selbst oder ist gerade etwas passiert, dass ein Freund ihn drauf angesprochen hat oder so? Wobei ich auch nochmal sagen möchte, dass ich das schon auch erlebe, dass Kinder jetzt nicht permanent am Hänseln sind oder da drauf gucken und das irgendwie abwerten oder so, sondern dass ich auch durchaus Situationen, soziale Situationen erlebt habe, wo Kinder auch füreinander einstehen, gerade wenn sie im Fußballverein sind oder so und dann auch füreinander denken und sich untereinander auch unterstützen. Also das ist, glaube ich, immer auch so ein bisschen die Frage, welche chronische Erkrankung ist das gerade? Wie sieht es aus? Wie wird das kommuniziert? Ist das etwas, was beiläufig kommuniziert wird, wird es gar nicht kommuniziert. Das ist ja manchmal dann auch, das ist ja dann eher irritierend für Kinder und Kinder fragen dann eben auch nach und das kann gar nicht bösartig sein oder also muss gar nicht böse sein, sondern das ist dann einfach eine Orientierungsfrage, wenn es nicht erklärt wird und kann aber dann eben auch unter Umständen zu einer Beschämung führen. Und darauf zu achten und zu gucken, wie kommunizieren wir das und auch in Absprache mit Nils, was wollen wir es überhaupt kommunizieren? Es ist seine Sache, er darf das mit mir ein bisschen vorwegnehmen und überlegen, wie fühlt sich was an? An welchen Stellen und in welchen Gruppen?
Wenn du das Gefühl hast, dass Nils als dein Sohn eben in der Schule so ein bisschen Abneigung, vielleicht auch so ein bisschen Stigmatisierung erfährt, also wenn du den Eindruck hast, dass er irgendwie oft ja niedergeschlagen aus der Schule nach Hause kommt und irgendwie er vielleicht auch anmerken lässt, dass es vielleicht was mit seiner Neurodermitis zu tun hat, Ist es was, wo du sagen würdest, das soll der Nils besser selbst sozusagen mit sich ausmachen? Oder ist es was, wo man als Eltern eben explizit reingehen sollte und da eben nachfragen und versuchen, irgendwie gemeinsame Strategien in so einer Situation zu entwickeln?
Also ich finde, gemeinsame Strategien mit Kindern entwickeln, super. Und dafür brauchen wir ja auch die Kinder, weil unsere Strategie ist ja oft nicht die Strategie, die für die Kinder hilfreich ist. Ja, das ist leider etwas, was wir Eltern, und da nehme ich mich nicht aus, immer gerne machen, dass wenn die Kinder nach Hause kommen und etwas erzählen, dass wir sofort in unsere Empörung gehen und sagen, was, das kann ja wohl nicht wahr sein, da müssen wir mit der Lehrerin reden, da müssen wir mit dem Kind und der Mutter reden und so. Und dann sehe ich die Augen von Nils, die weit aufgerissen sind und sagen, nein, bitte nicht, weil das ist, will ich gar nicht. Ja, so. Und das ist schon mal kein gutes Entree sozusagen in ein strategisches Entwickeln, sondern eigentlich müsste ich viel mehr wissen darüber erstmal. Was ist genau passiert? Und ich müsste erstmal sehr viel mehr verstehen, auch mit Nils zusammen. Was genau ist denn seine Belastung? Und manchmal kann man ja auch nichts verändern, sondern manchmal ist es einfach so, wie es ist. Und also, wenn er jetzt zum Beispiel an irgendwas nicht teilnehmen kann, Schwimmunterricht oder ich weiß es nicht, ja. Und dann auch gemeinsam eben traurig zu sein und zu sagen, das ist auch einfach schwer und es ist doof und ich bin da. Ja, und vielleicht gibt es eine andere Zeit, wo wir dann wieder schwimmen gehen können oder wir finden irgendeinen Ausgleich. Aber die Lösung ist oft nachgelagert. Es geht immer um diesen Zwischenschritt, auch sozusagen Gefühle zu regulieren, denen einen Raum zu geben und da ein bisschen, ja, ein bisschen auch auszuhalten, dass das so ist, ohne dass ich leide. Ja.
Aber das finde ich wirklich nochmal enorm wichtig, Katja, weil ich glaube, wir Eltern neigen ja immer dazu, wir ertragen das ja kaum, wenn es unseren Kindern schlecht geht und entsprechend können wir auch gar nicht akzeptieren, dass sich das Kind oder wir uns wegen der Hautgeschichte jetzt schlecht fühlen. Aber dass man das auch einfach mal zulässt und gemeinsam, wie du sagst, traurig ist oder es schade findet oder sich ärgert über diese Ungerechtigkeit, dass man diese Erkrankung überhaupt hat und den Mist da ständig mit sich rumschleppt, das sagst du, kann schon eine große Hilfestellung sein, weil man einfach die Verbindung dann auch zu den Eltern spürt und weiß, man ist da nicht alleine.
Genau. Also das ist auch sozusagen eine allgemeine Entwicklung, ne, dass Kinder ja auch gerade so, wenn sie so zwischen 1,5 und 5, 6, 7 sind, auch eben stark mit Gefühlen beschäftigt sind. Das passiert dann später in der Ablösung, dann in der Pubertät auch nochmal aus verschiedenen Gründen. Aber im Grunde geht es in der gesamten Kindheit darum, Körper, Geist, Seele zusammenzubringen und sozusagen zu verstehen, dass eben auch körperliche Abgrenzungsversuche, sage ich jetzt mal, ne, wenn Kinder hauen, treten, beißen, so, dass das eben Gefühle sind, emotionale Impulse sind und die zu regulieren. Und das ist eben etwas, was ja dann sozusagen, also was eben nicht entsteht, weil der Keks zerbrochen ist, sondern weil meine Haut gerade wehtut, weil die juckt, weil ich mich nicht wohlfühle drin. Und das wird ja trotzdem über Gefühle reguliert. Also mir begegnen einfach Dinge nochmal anders, die mir halt ohne die Neurodermitis nicht begegnen würden, aber an einer anderen Stelle vielleicht dann trotzdem auftreten würden. Eine starke Wut, eine starke Trauer, ja. Und ja, aber ich finde trotzdem, dass es nicht so einfach ist. Also mir fällt zum Beispiel eine Familie ein, die ja Zöliakie hat, wo eben dann auch starke Beeinträchtigungen da sind. Teilweise zeigt sich das auch auf der Haut, aber es ist ja vor allen Dingen etwas, was den Darm auch betrifft. Also wie Körper und Geist da zusammenhängen. Auch das ist übrigens bei der Neurodermitis noch sehr spannend, weil da kann man auch immer noch mal beobachten, an welchen Stellen im Leben sozusagen wird es stärker. Was führt dazu auf einmal, dass es weniger wird, ja, und was war eigentlich zuerst da, der Stress oder die Neurodermitis? Ja, man weiß es manchmal gar nicht mehr genau, ja. Und an diesen Stellen muss ich dann schon sagen, finde ich das manchmal auch echt schwer auszuhalten. Also was Kinder dann an Einschränkungen auch haben, an bestimmten sozialen Unternehmungen nicht mit teilnehmen zu können oder immer auch einen Sonderstatus haben zu müssen im Grunde, ja, das, was sich vielleicht viele Kinder wünschen, aber das, was ja gar nicht erwünscht ist, eigentlich brauchen Kinder Zugehörigkeit und Gleichheit und ja, wollen sozusagen integriert sein in der Gruppe. Und je nachdem, wie das gelagert ist, ist das, finde ich, auch schon echt ein Päckchen, was dann auch Kinder mit sich rumschleppen und da immer auch wieder ein Verständnis zu haben und das nicht noch komplexer zu machen, also dass halt wirklich auch alle das berücksichtigen. Ich meine nicht Rücksicht nehmen und auf Eiern gehen, aber berücksichtigen. Ja, also ich muss dann nicht irgendwie mit einem ganz normalen Kuchen zum Geburtstag auftauchen, oder sollte nichts schenken, was sozusagen auf die Haut kommt, was vielleicht dann die Haut eher reizt. Also es wäre gut, da ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen. Manchmal gibt es Zeiten, da sage ich dann so, das ist dann sowas wie ein emotionales Hinkebeinchen. Also dass Kinder einfach dann sehr dünnhäutig, sagt man ja auch, ne? Dünnhäutig sind, wenn man so einen Schub hat, dass man dann eben auch guckt, was kann ich mir jetzt Gutes tun und was können wir vielleicht auch tun, damit es jetzt diese Zeit, wir wissen, das ist eine Zeit, das ist eine Welle, die jetzt da ist, aber wie können wir jetzt so unser Leben umstellen, dass man sich auch was Gutes tut und dass es eben jetzt dann auch was Besonderes ist gerade und dass wir alle Rücksicht nehmen.
Katja, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch ewig miteinander über dieses Thema sprechen. Und so wirklich zum Schulhof und zur Ausgrenzung sind wir noch gar nicht gekommen. Hätte ich so gerne noch deine Expertise zugehört. Vielleicht gibt es eines Tages noch eine zweite Follow-up-Folge. Ich habe total viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Das war ganz, ganz toll.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich finde das auch sehr, sehr spannend. Ich finde auch eure Arbeit ganz schön. Ich habe das euch vorhin nicht gesagt, aber ich habe natürlich schon reingehört und finde das wirklich auch eine ganz wichtige Arbeit. Und wir können uns gerne, ich sage das immer, fachlich vernetzen. Das klingt jetzt so ein bisschen sachlich, aber wir können gerne eine Follow-up-Folge machen, wenn euch das hilft und wenn Eltern Fragen haben oder so. Und dann haben wir vielleicht eine echte Konstellation und denken uns nicht einen Nils aus, sondern haben wirklich auch eine echte, konkrete Frage. Und dann fliegen wir drüber und schauen mal, ob wir zur Abgrenzung, zur Ausgrenzung auch noch kommen. Also super, sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch.
Wir freuen uns. Und nur für unsere Herzis, wenn es um konkrete Hilfestellung geht, Katja hat wirklich ein Potpourri an Hilfsangeboten und Möglichkeiten, wie man mit ihr in Verbindung treten kann und wie ihr Hilfe von ihr bekommen könnt. Und da würden wir euch super gerne einmal ihren Podcast auch ans Herz legen, in dem sie auch immer wieder Rat zu unterschiedlichsten Erziehungs- und Beziehungsthemen gibt. Den kriegt ihr natürlich in den Shownotes verlinkt. Und bitte, bitte abonniert auch unbedingt unseren Newsletter, wenn ihr es noch nicht habt, weil da schreiben wir euch wirklich nochmal alles auf, was Katja alles im Programm hat an Hilfestellungen und dann könnt ihr darüber mit ihr in Verbindung treten.
Ganz genau.
Super, ja, vielen, vielen Dank. Genau, der Podcast heißt Familiensprechstunde mit Katja Seifrang. Und das Lustige, mir ist es eigentlich jetzt erst aufgefallen, weil der Podcast ist jetzt neu. Ich habe vorher den Familienrat gemacht und jetzt ist Familiensprechstunde da und meine Website heißt auch familiensprechstunde-seifrang.de. Also da findet ihr mich. Und ihr findet mich hier in der nächsten Folge, auf jeden Fall.
Wie schön, Katja, wir freuen uns riesig. Herzlich bis dahin, macht's gut, alles Liebe.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.